Das ist das Tolle am Pfingsten, dass wir hier erinnert werden daran, dass wir Gottes Geist haben. Wir feiern Geburtstag heute. Geburtstag nicht nur von Lukas Bieler, der freut sich auch riesig drüber, dass er 18 Jahre geworden ist. Wir feiern Geburtstag der christlichen Gemeinde. Der Heilige Geist kam auf diese Erde, hat die Christen erfüllt und das macht den Anfang der christlichen Gemeinde aus. Und wir haben sie gesungen in diesem tollen Lobpreis, wie dankbar wir sind dafür, dass wir mit diesem Geist ganz konkret leben können, dass er in unserem Leben drin ist, uns ausfüllt. Ein richtig großer Anlass, uns zu freuen, dass es uns aus den Augen sprüht, was Gott uns da gegeben hat, dass wir begeistert sind im wahrsten Sinn des Wortes für diese Gegenwart Gottes in unserem Leben drin. Aber wir dürfen bei aller Freude an diesem Geburtstag der Gemeinde auch nicht vergessen, mit welchem Schmerz es damals verbunden war, Pfingsten zu erleben. Es war noch nicht mal 2 Monate her, dass Jesus, der Führer von dieser kleinen Gruppe, auf eine abscheuliche Art und Weise hingerichtet worden war. Und dieser Schmerz über diesen unendlich großen Verlust, der steckt den Leuten noch in den Knochen. Sie hatten so großes Vertrauen in Jesus gesetzt. Sie hatten die Hoffnung, dass er was ganz Großes macht, sein Reich aufbaut und in wenigen Monaten vielleicht die Regierung in Israel antreten wird, und um von oberster Stelle seinen guten Einfluss geltend zu machen. Und dann kam es zu diesem Schock, zu diesem Debakel. Er wurde hingerichtet. Gut, er hat jetzt seine Freunde nicht unvorbereitet auf diesen Abschied da einfach hineinstürzen lassen. Er hatte einige Zeit vorher schon deutlich gesagt, dass er sich von dieser Erde verabschieden muss. Er hat es angekündigt gehabt. Er hat ganz offen von seinen Plänen gesprochen, wie er es vorhat, wie er weggeht und wie der Heilige Geist kommen wird. Er hat ihnen eine Perspektive gegeben. Und Johannes hat es mit folgenden Worten dann aufgeschrieben, die wir heute noch ein bisschen betrachten werden, wie es Jesus damals, bevor er gestorben war, seinen Leuten deutlich gemacht hat, was auf sie zukommen wird. Sie können es mitlesen in Ihren Infoblättern auf der Rückseite oder hier vorne auf der Leinwand. Johannes 14, von 15 bis Vers 26. Jesus sagte zu seinen Freunden, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Nein, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich werde zu euch kommen. Die Welt wird mich schon bald nicht mehr sehen, doch ihr werdet es. Denn ich werde leben und ihr werdet auch leben. Wenn ich wieder zum Leben auferstanden bin, werdet ihr wissen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Und weil er mich liebt, wird mein Vater ihn lieben. Und ich werde ihn lieben. Und ich werde mich persönlich zu erkennen geben. Judas, nicht der Judas Ischariot, sondern der andere Jünger gleichen Namens, sagte zu ihm, Herr, warum willst du dich nur uns zu erkennen geben und nicht der ganzen Welt? Jesus erwiderte, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, wird nicht tun, was ich sage. Vergesst nicht, meine Worte kommen nicht aus mir selbst, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Ich sage euch all diese Dinge jetzt, solange ich noch bei euch bin. Doch wenn mein Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Soweit dieser Bibeltext wie wir ihn Johannes verdanken. Also Abschied nehmen, finde ich persönlich, ist immer blöd. Ich mag keine Abschiede. Und ich finde es wirklich so, wie es Manfred Siebald in einem Lied mal zum Ausdruck gebracht hat, das trifft wirklich zu. Er sagt, Abschied nehmen ist wie sterben. Jeder lässt ein Stück seines Lebens in der Hand des anderen zurück. Das ist doch gut nachvollziehbar. Und alle Verliebten, die sich mal wieder trennen müssen, die wissen sehr gut, wovon ich spreche. Sein Leben zurücklassen in der Hand eines anderen. Gerade wenn man sich nahesteht, ist solch eine Trennung, auch wenn sie nur befristet ist, immer ein riesig großer Verlust. Und Jesus, der steht seinen Freunden sehr nah. Er ist ihnen sehr, sehr eng verbunden. Und er verabschiedet sich ja zu seinem Tod. Jesus ist ihr Lebensmittelpunkt. Sie glauben an ihn. Sie haben Jesus ihr Leben zur Verfügung gestellt, in seine Hände gelegt, was ihr Leben ausmacht. Sie wollen immer für ihn da sein. Sie möchten sich für ihn investieren. Sie möchten dort sein, wo Jesus sich aufhält. Diese Beziehung zu Jesus bedeutet seinen Freunden alles. Sie haben alles zurückgelassen, um bei Jesus zu sein. Und jetzt verabschiedet er sich. Einfach so. Als Jesus seine Freunde auf den Abschied vorbereitet, weiß er sehr genau, welche große Traurigkeit das bei ihnen auslösen muss, wie er ihnen quasi den Boden wegzieht, wo sie sich darauf gestützt haben. Und er weiß genau, wenn er geht, wird das eine riesige Lücke hinterlassen, die keiner schließen kann. Jesus vergleicht diese Situation des Abschieds mit der Situation von Waisen. Wenn Kinder ihre Eltern verlieren, dann kann auch niemand richtig diese Lücke wieder schließen. So sehr sich die Angehörigen oder Behörden im schlimmsten Fall auch darum bemühen, dieses Trauma, dieses Verlustes wird immer tiefe und bleibende Spuren im Leben eines Menschen hinterlassen. Natürlich gibt es in aller Regel auch einen Weg, wie es nach dem Verlust von Eltern wieder weitergehen kann. Und jede Gesellschaft ist bemüht, Wege zu finden, den Waisen das Überleben auch zu ermöglichen, die Zukunft dieser Kinder zu sichern. Und so gab es auch in Israel zu Jesuszeiten Regelungen, die verhindern, dass die Waisen jetzt verhungern mussten. Aber es geht doch den Waisen nicht nur um die Versorgung. Wer kann so sehr wie Eltern dieses Gefühl vermitteln, bedingungslos geliebt zu sein? Das schafft kein Jugendamt. Wer kann mir so intensiv und glaubwürdig verdeutlichen, dass ich wichtig bin und angenommen und willkommen und geborgen und wertgeschätzt? Wer spricht Mut zu und drückt Glauben und Hoffnung aus? Du schaffst das. Ich bin überzeugt davon. Geh in diese Prüfung. Wer steht in schweren Zeiten oder Krankheiten oder Not so bedingungslos zu mir? All das sind Fragen, vor denen die Waisen stehen. Auch wenn sie Nahrung und Geld zum Überleben haben. Und Jesus weiß, dass genau das diese Fragen sind, die seine Jünger quälen werden, wenn er an Karfreitag hingerichtet wird. Und vielleicht sind das auch deine Fragen, die deine Gefühle jetzt in diesem Moment widerspiegeln. Du empfindest eine tiefe Leere, eine Traurigkeit. Menschen haben sich verabschiedet, eine große Lücke hinterlassen. Und das hinterlässt Schmerzen. Oder du hast dich von Ideen oder Träumen verabschieden müssen und leidest unter diesem Verlust. Und vielleicht fühlst du dich da auch von Jesus sehr enttäuscht, alleingelassen, im Stich gelassen. So als ob er sich jetzt gerade in dieser Lücke auch noch verabschiedet hätte und ganz schön weit weg wäre. Und was bleibt, ist der Schmerz und die Erinnerung an die schönen Tage. Aber diese Erinnerung allein tut schon so weh, dass man sie am liebsten verdrängen möchte, gar nicht mehr daran denken will. Abschied nehmen ist wie sterben. Wie gut, dass Jesus für diese schmerzhafte Situation bereits vorgesorgt hat. Seine Lösung, die er zu bieten hat, ist absolut perfekt. In diesem Gespräch geht Jesus sehr sensibel auf die Situation, die noch kommen wird, die Situation seiner Freunde ein. Aber nicht so in dem Stil, jetzt stellt euch mal nicht so an, Abschied nehmen gehört zum Leben so einfach dazu. Es geht einfach nicht ohne Abschied. Der Schmerz lässt mal wieder nach und dann wird alles gut sein. Jesus sagt ganz andere Worte. Er sagt, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich werde zu euch kommen. Auch wenn ich selber gehen werde, ihr sollt keine Waisen sein. Jesus kann sich sicher ausmalen, wie ein verwaistes Christsein aussehen würde, wenn Christsein nur noch Theorie ist, nur noch aus Lehre besteht, also Inhalten, die weiter vermittelt werden. Oder wenn man Jesus nur noch als Vorbild kennt und daraus Lebensregeln ableitet, die verbindlich sind. Oder wenn man sich als Christ so irgendwie durchs Leben schlägt und sich verkrampft bemüht, bei den anderen, die im selben Boot sitzen, nur nicht irgendwie negativ aufzufallen, also einer Etikette zu genügen. Aber das will Jesus nicht. Er will kein Christ sein ohne Christus. Christsein aus der Erinnerung, Christsein aus Vorsätzen oder Traditionen oder Regeln, dem jede Begeisterung abgeht. Christsein ist nicht Grabpflege für einen toten Jesus, dass die Erinnerung nicht ganz verblasst. Christsein ohne lebendige Beziehung zu Christus gibt es nicht. Alles andere ist Etikettenschwindel. Das ist meinetwegen ein Placebo-Glaube, ohne Wirkung. Oder vielleicht auch eine Form von Fankultur für ein verstorbenes Ideal, wo man Jahr zu Jahr zum Friedhof pilgert von diesem Ideal. Aber jedes Mal verwaist. Der, um den es geht, hat sich verabschiedet und ist weg. Und wir müssen sehen, wie wir irgendwie über die Runden kommen. Das ist verwaistes Christsein. Und Jesus sagt, Leute, ich werde euch eben nicht verwaist zurücklassen. Ich werde zu euch kommen. Wenn ich mich von euch verabschiede, ist das nur ein Abschied auf eine kurze Zeit. Wenn wir uns abends von einem Kind am Bett mit einem Gute-Nacht-Kuss verabschieden, dann machen wir es doch auch nicht gleich zum Waisen. Es ist ein Abschied nur für eine Nacht. Und Kinder wissen, dass sie ihren Eltern vertrauen können und schlafen normalerweise auch ein. Es ist doch nur eine Nacht. Und morgen früh haben wir uns wieder. Jesus erklärt seinen Freunden, wie das ganz konkret aussehen wird. Und er beschreibt sehr anschaulich, wie das werden wird, wenn der Heilige Geist auf diese Erde zukünftig seinen Platz einnehmen wird. Er selber wird in dem Heiligen Geist zurückkehren. Und dabei verhält es sich nicht so wie im Fußballspiel. Ja, wenn ein Spieler schlecht gespielt hat oder sich verletzt hat, dann wird er ausgewechselt und der Ausgewechselte sitzt jetzt auf der Bank und muss von außen zugucken und hoffen, dass die auf dem Platz alles richtig machen. Seinen Platz gut einnehmen, vielleicht sogar noch besser spielen als er selber und dass dann am Ende zu einem guten Ergebnis kommt. Ich spiele nicht auf gestern Abend dann, ja? Das ist abgehakt. Im Heiligen Geist kehrt Jesus selber aufs Spielfeld zurück. Er bleibt nicht auf der Bank und wird abgelöst. Er selber ist wieder mitten im Geschehen drin. Im Heiligen Geist kehrt Jesus quasi in anderer Gestalt auf den Platz zurück und ist weiter mittendrin im Geschehen. Er ist in uns drin. Er ist nicht mehr örtlich begrenzt auf ein bestimmtes Land. Er ist nicht mehr zeitlich begrenzt auf ein paar Jahre und dann ist er weg. In Ewigkeit ist er bei uns. So verspricht Jesus. Er wird uns für immer beistehen. So wie es Jesus damals für 3 Jahre bei seinen Freunden tat, so geschieht das durch den Heiligen Geist heute unbegrenzt. Jesus sagt, und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeiten. Das waren seine Worte, mit denen er den Jüngern diesen riesigen Auftrag gegeben hat, den Glauben an ihn in alle Welt zu verbreiten. An Pfingsten ist das die Botschaft, das die Kernaussage überhaupt. Jesus ist zurück. Und zwar einflussreicher und mächtiger und umfassender als jemals zuvor. Jesus ist gleichzeitig hier in Kandern und in Neuseeland. Im U-Boot, im Atlantik, ganz tief drunten und oben, in der ISS genauso. Er ist gleichzeitig bei Paulus in Ephesus, bei Paul in Colorado und bei Pauline, die in ungefähr 20 Jahren als meine jüngste Enkelin das Licht der Welt erblicken wird. Abgemacht. Das macht das Wirken des Heiligen Geistes aus. Jesus, unbegrenzt, als Tröster wird uns der Heilige Geist versprochen. Ratgeber und Beistand, wörtlich als der, der hinzugerufen wird. Und er kommt. Derjenige, der uns als Beistand an die Seite gestellt ist, der uns Trost gibt und Kraft verleiht, der uns ausrüstet und versorgt, der uns aufrichtet, der uns den Weg zeigt, der uns motiviert und ermutigt. Er ist eben nicht der, der uns permanent mit der Peitsche antreibt und uns zu pausenlosem Einsatz prügelt, der ständig mit neuen Erwartungen aufwartet, dem man es nie recht machen kann, der uns ständig kritisiert oder zur Schnecke macht, wenn es mal nicht so läuft. Von denen gibt es schon genug. Dafür brauche ich nicht auch noch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ganz so wie Jesus. Quasi aus demselben Holz geschnitzt. Von der gleichen Art. Er begegnet uns in gleicher Weise wie Jesus damals seinen Freunden. Jesus sagt weiter von ihm, es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Wir haben es gesungen, komm Heiliger Geist, leite mich. Das drückt es genau aus. Was für ein Vorrecht, finde ich, jemanden zu haben, der vorangeht und den Weg kennt. Das begeistert mich tatsächlich. Gerade in einer immer komplizierter werdenden Welt mit tausenden von Entscheidungsmöglichkeiten und Optionen, wo wir uns festlegen müssen und bei jeder Festlegung wissen, wir lassen 999 andere Optionen jetzt sausen. Zu wissen, da geht einer voran, der uns zeigt, was richtig ist, woraus nun wirklich ankommt. Ein Beistand von unschätzbarem Wert. Der Heilige Geist dringt in die Tiefen meiner Persönlichkeit ein, will meine Gedanken prägen, will meine Gefühle steuern, meinen Willen beeinflussen, immer mit der Absicht, mich an das Ziel zu führen. Das Ziel, das meinem Leben die Krönung gibt, nach meiner Zeit hier auf der Erde, auch auf der anderen Seite, völlig mit Jesus verbunden sein zu können. Uneingeschränkt und ewig. Jesus sagt, denn ich werde leben und ihr werdet auch leben. Das ist das Ziel. Und auf diesem Weg dient nun der Heilige Geist auch dazu, dass mir die Worte von Jesus gegenwärtig bleiben. Dadurch bleiben wir in einer beständigen Verbindung zu Jesus. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass mich alte Bibelverse, die schon mindestens 2000 Jahre auf dem Buckel haben, mich persönlich ansprechen, so als ob sie tatsächlich auch an mich gerichtet wären, obwohl drüber steht, das geht an die Kolosser. Und ich merke, boah, das geht an mich. Da werde ich in meiner Situation durch Worte berührt, die ursprünglich an jemand ganz anderes gerichtet waren. Aber ich finde mich wieder. Mich spricht es an. Es trifft, es berührt und es inspiriert. Und ich werde so durch Jesus, durch mein Leben gelotst. Ganz so, als ob er jetzt gerade neben mir wäre. Mit mir telefonieren würde. Oder das Lenkrad meines Lebens bedienen würde. Was für ein Geschenk. So entsteht durch den Heiligen Geist eine tiefe und auch unergründliche Verbundenheit mit Gott, die logisch nicht, überhaupt nicht zu erfassen ist. Der dreieinige Gott kommt durch den Heiligen Geist in mein Leben. Wir haben da mal paar Bilder, vielleicht zwei, die einfach nur mal einen Eindruck geben, wie man sich das vielleicht ein bisschen abgekürzt vorstellen kann. Also der Heilige Geist kommt in mein Leben hinein. Und wenn er drin ist, zieht er mich nun gleichzeitig in sich hinein. Ich glaube, ich bin nicht mittendrin auf einmal. Unvorstellbar, was für eine untrennbare und unmittelbare Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott auf einmal durch den Heiligen Geist möglich ist. Das kann man logisch gar nicht mal so ausdrücken. Ich möchte nur mal eine Kostprobe geben von den Versen allein, die Jesus hier verwendet hat. Und ich frage sie am Ende, wer hier in wem ist und wer hier bei wem ist. Ich bin auf Antworten gespannt. Ich zitiere jetzt Jesus, Vers 17. Ihr aber kennt den Heiligen Geist, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Vers 20. Ihr werdet wissen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Vers 21. Wer mich liebt, den wird mein Vater lieben und ich werde ihn lieben und ich werde mich ihm persönlich zu erkennen geben. Vers 23. Wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Nun bitte jetzt, gehen Sie mal mit eigenen Worten wieder hier. Ja? Wer ist in wem und wie lange und ab wann? Da hört sie wirklich auf. Ja? Also logisch gesagt eigentlich widersprüchliche Aussagen, aber die sind so ineinander verwoben, dass man sie braucht. Man kann dieses Geheimnis, in Gott zu sein und Gott gleichzeitig in sich zu haben, logisch gar nicht fassen. Da gibt's keine Worte dafür. Es ist ein ineinander verwoben sein von Fäden, die untrennbar zusammengehören. Eine ganz tiefe Beziehung, die durch die gegenseitige Liebe zusammengehalten wird. Und da bin ich ein Teil davon. Diese Liebe hat in Gott ihren Ursprung. Aus seinem Wesen wird sie ständig gespeist. Und durch den Heiligen Geist sind wir an dieser Quelle der Liebe angeschlossen. Aber damit nun auch dauerhaft herausgefordert, dieser Liebe im Alltag eine Gestalt zu geben. Diese Liebe drückt sich dann in 1000 alltäglichen Kleinigkeiten aus. Wir haben es gesungen, dieses Anliegen, das wir haben, ein wunderbares Lied. Immer mehr von dir. Immer mehr sein wie du. Immer mehr deine Worte verstehen. Deine Werke tun. Wir merken, da bleibt Liebe nicht irgendeine Theorie, irgendwas Abstraktes. Sondern die Liebe fließt hinein und bekommt ein alltägliches Gesicht. Fließt hinein in mein Verhalten, in meine Denkweise, in die Lebensgestaltung, in 1000 Kleinigkeiten. Wer Jesus liebt, sucht seinen Willen, sagt er, und ist bestrebt, sich diesem Willen auch unterzuordnen. So wie sich Jesus völlig diesem göttlichen Plan zur Rettung der Menschheit untergeordnet hat. So ist das unser Hauptanliegen für unser Verhalten, wie wir es ebenfalls gesungen haben. Dein Wille, Herr, geschehe. dein Reich komme. Aber nicht aus irgendeinem Zwang heraus, um irgendwas abhaken zu müssen oder irgendwie Eindruck zu schinden, sondern wer liebt, möchte immer in der Nähe des Geliebten sein. Wer liebt, will doch wissen, wie der andere denkt und was er fühlt. Und er will doch alles tun, um den anderen glücklich zu machen und dabei erleben zu können, wie er selber immer glücklicher wird. Das hat nichts Zwanghaftes. Es ist Liebe. Das ist auch bei Jesus so. Ich kann mich ihm öffnen, weil ich weiß, dass er mich liebt. Und er wiederum gibt sich mir zu erkennen und zeigt sich mir. Dieses gegenseitige Kennenlernen von zwei sich liebenden Persönlichkeiten ist nie zu Ende. Es gibt immer Neues zu entdecken. Es ist geradezu begeisternd, durch den Heiligen Geist in diese Liebesbeziehung eingebunden zu werden, Teil dieses Systems zu sein. Es ist das Beste, was einem Menschen jemals passieren kann. Nun haben Sie vielleicht den Eindruck, dass Ihnen für diese Form von Begeisterung noch was fehlt, was abgeht. Eben, weil Sie vielleicht gemerkt haben, diesen Heiligen Geist, von dem Jesus hier spricht, den kenne ich so gar nicht. Ich erlebe nicht. Nun, dann steht diese Einladung, die wir ebenfalls schon im Lobpreis zum Ausdruck gebracht haben. Komme zum Wasser und trink. Deine Seele noch matt wird fröhlich und satt. Komm. Um das Wirken des Heiligen Geistes zu erleben, bedarf es nur eines einzigen Gebetes. In diesem Gebet stellen Sie Jesus Ihr Leben zur Verfügung. Hier, ich leg's dir hin. Nimm du mich in deine Gegenwart und ich will, dass du in meinem Leben gegenwärtig bist. Dieses Gebet können Sie gleich im Anschluss an den Gottesdienst mit den Mitarbeitern der Praise Station hier vorne in der ersten Reihe des Saals beten, mit Ihnen gemeinsam. Denn es wäre wirklich jetzt am Pfingsten die allerbeste Gelegenheit, mit dem verwaisten Christsein aufzuhören und sich von Jesus begeistern zu lassen, dem Heiligen Geist den Raum zu geben, das Leben zu öffnen, sich in eine begeisterte Beziehung zu Gott hineinnehmen zu lassen. Das ist durch nichts zu ersetzen. Und uns allen miteinander wünsche ich schöne und gesegnete Pfingsttage mit einer riesigen Begeisterung für Jesus. Lasst uns dafür noch beten. Jesus, dass in einem Abschied so viel Gutes stecken kann, ist eigentlich unbegreiflich und schwer nachvollziehbar. Aber ich danke dir dafür, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast. Nicht nur als Ersatz für dich, dass du jetzt dich verabschieden konntest und ausruhen konntest von diesen 30 Jahren, sondern dass du durch den Heiligen Geist mitten in unserer Mitte bist, in unserem Leben drinsteckst, dass wir dich in uns haben können und mit dir leben können. Das ist ein unendliches Vorrecht. Und ich danke dir dafür, dass du uns lenkst und motivierst, inspirierst, dass du uns vorangehst. Was für ein Glück, dich zu haben. Und ich möchte dich darum bitten, lieber Herr, dass du dich ausbreiten kannst, durch deinen Heiligen Geist dir die Raum schaffst in unserem Leben, den Einfluss vergrößerst, dass wir durch ihn immer mehr von dir haben können, dir immer mehr Anteil geben an unserem Leben, an den Entscheidungen, an unserem Verhalten, dass wir immer mehr von dir widerspiegeln, weil du uns immer mehr erfüllst du immer mehr wirst von uns. Herzlichen Dank dafür, dass wir Pfingsten als Anlass nehmen können, über diese Beziehung zu dir nachzudenken. Lass jedem diese Begeisterung überspringen, jeden erfüllt werden durch deine Gegenwart. Amen.